Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie.
Heute wieder ein kurzer Talk. Wir sprechen über Themen Libra, Algorand, Edgeware und den neuesten Crypto-Spring. Viel Spaß bei dieser Episode. Hi Onur.
Hallo Hung.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke.
Das ist schon wieder. Es sind gerade gute Zeiten, oder?
Ja, es sind immer gute Zeiten, aber es war auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr lange Zeit. Und ja, ich freue mich mal, heute wieder einen Talk zu machen.
Ich glaube, wir haben auch vieles aufzubereiten und ich glaube, es ist auch eine schöne Phase, in der wir jetzt gerade wieder sprechen können. Erinnert mich so ein bisschen auch an 2017, ja, wir haben irgendwie das Tal der Tränen, haben wir jetzt 2018 überstanden und jetzt gibt es so viele neue Themen, die da aufgepoppt sind in den letzten Wochen. Wollen wir direkt einsteigen?
Ja, sehr gern, sehr gern.
Fangen wir doch mit Libra an. Man sieht es ja auch wieder überall in der Presse. Du hast dir sicherlich das White Paper angeschaut, oder? Was hast du denn da mitgenommen?
Also das White Paper ist gar nicht so spannend. Wir können gleich nochmal drüber eingehen, aber vielleicht zum Einstieg. Vor circa einem Jahr, glaube ich, hat Facebook Crypto-Ads gebannt. Und jetzt haben sie quasi mit anderen Unternehmen ihre eigene Kryptowährung angekündigt. Und ich glaube, ein krasseres Zeichen, wo die Reise hingeht und was das für Krypto und Kryptowährungen bedeutet, kann es nicht geben, aus meiner Sicht. Also genau, das ist erstmal so das Wichtigste, glaube ich. Das Krypto ist einfach angekommen überall bei den, ich sag mal, smarten Leuten, auch im Silicon Valley, die einfach wissen, wo die Reise jetzt hingeht. Bei der Bundesregierung, bei uns vielleicht noch nicht ganz, aber ansonsten, so glaube ich, ist es jetzt schon klar, dass es, egal in welcher Form, egal in welcher Währung, es wird in diese Richtung gehen, weil es einfach Sinn macht. So. Kommen wir zu Libra. Also Libra ist quasi ein Projekt von vielen verschiedenen, von einem Konglomerat von Corporates, unter anderem Facebook eben, wie gesagt, aber auch Mastercard, PayPal, Stripe, Visa, eBay, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase und auch VCs wie Andreessen und Union Square Ventures. Ich sag mal, viel aus der alten Welt und an sich eine Kryptowährung mit einem Stablecoin und einem Investmentcoin, der eben die sogenannte Value Appreciation widerspiegeln soll, aber hauptsächlich eben diesem Stablecoin, der so gut wie möglich low volatile stabil ist. Auch eine Smart Contract Plattform. Es ist ein BFT-Konsensus, der heißt Libra BFT, also BFT-Systeme hatten wir auch in der Konsensusreihe behandelt und wissen quasi, was das bedeutet im Vergleich zu Proof of Work. Und einer neuen Sprache, Move, ähnlich wie eben Solidity bei Ethereum, mit der man Smart Contracts schreiben kann. Libra wird als Permissioned Blockchain starten, mit eben Validatoren, die, ich sag mal, vorausgewählt sind und die das Netzwerk govern, also vor diese Spieler oder Akteure, die vorausgewählt sind, governen und betreiben das Netzwerk. Aber sie sagen ganz klar, wir wollen in der Zukunft permissionless werden. Wir glauben aber, es ist noch nicht reif. Und das letzte Interessante ist, wie halten sie ihre Währung stabil und warum hat das einen intrinsischen Wert? Sie sagen halt, wir werden Geldreserven haben auf der Bank, die wir unter anderem von Investoren einsammeln für diesen Investor-Token. Das wird bei Custodians gehalten, super low-risk investiert mit guten Returns. Gleichzeitig werden sie so Staatsanleihen kaufen damit, also wirklich einfach Portfolio von Assets aufbauen, was langfristig einfach langsam an Wert gewinnt und low-risk ist. Und deswegen hat eben auch dieser Libra-Coin, der das widerspiegelt, quasi einen intrinsischen Wert. Auf Twitter, wie gesagt, meiner Nummer 1 Quelle, gab es wie immer verschiedene Lager, aber ich sag mal, 80% war schon eher kontra und hat eben sich darüber lustig gemacht, dass Facebook jetzt einen Coin macht und den Regierungen quasi, den Staats, den Zentralbanken quasi hier Konkurrenz macht. Ist das keine permissionless Blockchain, ist ja ganz klar, also hat überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun. Es ist einfach eine zentralisierte Form von, ja, einer permission Blockchain, wie wir es auch wissen.
Aber es ist schon irgendwie so kann ein richtiger Gamechanger werden, ne? So irgendwie so ein neuer Player drin, der wo man so irgendwie schon sagt, da die Firmen, die jetzt vorher im Zahlungsverkehr unterwegs waren, die können sich jetzt wirklich mal auf neue Konkurrenz von einer anderen Seite wappnen. Ne?
Ja, die sind ja teilweise dabei. Also Visa, Mastercard und PayPal sind ja dabei, ne?
Ja.
Und Stripe, aber eben die deutsche Bank.
Ja, das also deswegen ist rein amerikanische Firmen größtenteils. Ja, aber, ne?
Also das ist halt so eine Sache, die mich persönlich echt lange Zeit aufgeregt hat, dass Deutschland und deutsche Unternehmen bei diesen Themen halt immer wirklich so weit zurück ist einfach. Aber im Endeffekt ist es mir nicht mehr so wichtig, weil es eine globale Welt und wie gesagt, also man kann es ja nicht erzwingen und wer das halt nicht sieht, ja, dem kann man nicht zu seinem Glück verhelfen. Ich gebe dir aber recht, also es ist auf jeden Fall, es wird den Markt umkrempeln und wir können ja mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, warum macht Facebook das und was hat es damit auf sich und was ist der Plan? Also Facebook hat irgendwie Milliarden von Nutzern, ich glaube 2,5 Milliarden Nutzer oder mehr. Auch wenn es die Facebook-Plattform selber an Nutzer verliert, Instagram, WhatsApp und der Facebook Messenger zusammen mit Facebook haben immer noch Milliarden von Nutzern. Und eine Sache, die sie nicht geschafft haben, ist eben das ganze Thema Payment. Und jetzt kann man sich fragen, warum sollen sie Payment schaffen? Das ist so ein Social Network. Wenn man sich mal in China WeChat anguckt, beziehungsweise WeChat Pay, das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. Du gehst auf den Markt, die bezahlen über WeChat. Du kannst es im Taxi machen, du kannst es im Alltag einfach machen. Und das haben wir in Deutschland auch nicht. In Deutschland ist dominiert, also vor 10 Jahren hätte ich gesagt, dominiert komplett Bargeld. In den letzten 5 Jahren hat sich das ein bisschen geändert. Und ich meine, auch Europa wird das Bargeld irgendwann einstellen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also dieser Payment-Markt, der könnte halt auch über WhatsApp oder über Facebook abgebildet werden. Das hat Facebook halt überhaupt nicht geschafft. Und die Rede ist jetzt hier nicht von China, sondern die Rede ist überhaupt, ne? Und deswegen sagen viele, Libra ist quasi WeChat Pay plus Krypto. Und das ist halt total krank eigentlich. Das ist halt krass, weil du hast 2,5 Milliarden Nutzer oder mehr, potenziell wachsend mit allen Plattformen zusammen. Du hast diese Blockchain-Technologie, die es dir ermöglicht, offen, transparent, mit niedrigen Kosten Werte hin und her zu schicken, Geld hin und her zu schicken. Tendenziell, also potenziell in der Zukunft sogar komplett dezentral und permissionless. Und das zusammen kombiniert ist halt, ja, ist einfach sehr, sehr interessant. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Also jetzt nicht von der Kryptowelt, sondern von Regierungen oder von Zentralbanken. Und diese sagen zum Beispiel, was Facebook hier machen will, ist quasi, im Englischen würde man sagen, Regulatory Arbitrage. Denn sie sagen ganz klar, wir machen jetzt hier kein Fiat-On-Ramp. Also um es kurz zu erklären, On- und Off-Ramp ist quasi wie Geld von Banken in Krypto geht und von Krypto wieder wegkommt, ne? Also in das normale Bankensystem. On-Ramp von der Bank zu Krypto, Off-Ramp von Krypto zur Bank wieder. Und das machen ja heutzutage Exchanges. Und deswegen machen auch Exchanges KYC und müssen mit den ganzen AML Compliance-Richtlinien eben einhergehen. Und das vermeidet Facebook komplett. Was Facebook hier macht, ist, die sagen einfach, durch Krypto müssen wir keine Bank sein. Ja, denn das machen ja die Exchanges, das macht ja Coinbase zum Beispiel. Und die kaufen dann Bitcoin. Aber sobald du Bitcoin hast, kannst du in der Theorie Libra kaufen. Das ist halt die Frage, ob die Exchanges, die Libra zum Verkauf anbieten oder Libra-Märkte anbieten, also ein Libra-Markt ist zum Beispiel Bitcoin Libra oder Ethereum Libra, ob die dann KYC enforcen quasi, ob die das durchsetzen oder aber nicht, wie zum Beispiel bei einer Decentralized Exchange. Das heißt, tendenziell könnten Leute an Libra kommen, ohne dass Facebook hier und ohne dass die Libra Association hier KYC machen muss. Ja, das ist diese sogenannte Regulatory Arbitrage. Warum ist das so krass? Naja, weil sobald man Libra-Coin hat, kann man eben zum Beispiel innerhalb des Facebook-Kosmos Güter, Dienstleistungen, Werbung, Peer-to-Peer-Payments, einfach alles machen, wovon Facebook ein Stück vom Kuchen abbekommt, ohne dass sie eine richtige Bank sind. Und das ist quasi ja, der Masterplan von Facebook sozusagen. Einfach alles tokenisieren, allen Dienstleistungen einen Wert geben, den ganzen Payment, Peer-to-Peer-Payment-Markt dominieren, so ähnlich eben wie bei WeChat, mit eben der Nachvollziehbarkeit von Krypto und der kryptografischen Verifizierbarkeit von Krypto, ohne aber KYC machen zu müssen wie eine Bank. Und das ist quasi, ja, also das ist, besser kann man es nicht machen, ne? Also das ist halt ziemlich smart, weil du hast den ganzen Hassel nicht, den regulatorischen, kannst aber ja, Geld machen wie eine Bank quasi.
Aber spannend bleibt es dort. Wie schätzt du die Chancen ein, dass es zu einer Umsetzung kommen wird?
Das ist genau die Frage. Es könnte sein, dass es überhaupt nicht dazu kommt, weil es vorher gestoppt wird. Es könnte sein, dass es kommt, aber mit KYC, weil eben die Regierungen sagen, nee, das auf die Exchanges zu verlagern, das wollen wir so nicht, ihr müsst das selber machen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall kommen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie es ohne KYC hinkriegen, weil eben sie sagen können, wir sind ein dezentrales Netzwerk. Also, weißt du, im Endeffekt, da machen sie halt eine Schweizer Stiftung und da geht es auf jeden Fall. Und dann sind sie halt keine, ich weiß eh nicht, was sie planen zu sein, aber ich glaube, die kriegen das schon hin, dass es launchen wird. Aber es wird länger dauern. Es wird nicht es wird nicht nächstes Jahr passieren, glaube ich. Ich glaube, es dauert schon so 2 Jahre.
Was wird so in der Krypto-Community diskutiert in Richtung Auswirkungen sozusagen auf Bitcoin und Co., auf deren Entwicklung? Ist das eher, sagst du, man sagt, ist positiv, also man konkurriert letztendlich nicht mit dem Bitcoin, weil fundamental das schon anders aufgesetzt ist. Ja. Und es ist eigentlich eher etwas, was positiv sich auswirkt, weil die Leute an Krypto näher gebracht werden.
Genau.
Ja.
Ja, genau das. Also was anderes sehe ich auch nicht, denn mit Bitcoin konkurrieren kann es gar nicht. Ja, also Bitcoin, da sind keine Unternehmen dahinter. Bitcoin ist Proof-of-Work basierend. Die Bitcoin-Historie kann nicht geändert werden, was ja bei Proof-of-Stake mit Long-Range-Attacks auch ganz anders ist. Bitcoin war das erste Proof-of-Work-Netzwerk mit dieser Währung. Also mit Bitcoin konkurrieren ist aus meiner Sicht nicht möglich und Bitcoin ist einfach ein Outlier und wird sich auch irgendwann von diesen ganzen anderen Projekten abheben. Es ist ja jetzt schon irgendwie 80% des realistischen Market Caps, nicht irgendwie diese 60%, die man irgendwie so annimmt, weil auf Exchanges so ein bisschen die Altcoins getradet werden. Aber realistisch betrachtet dominiert der Bitcoin jetzt schon, aber ich glaube, das wird halt irgendwann so 99% sein und irgendwie 1% der Rest. Von daher, genau wie du gesagt hast, ich glaube, es ist schon so, dass einfach für den Mainstream das anfassbarer wird und die Leute auch jetzt wirklich auch jeder, der auf Facebook ist, dann irgendwann das benutzt. Also genau das Beispiel, was wir hatten. Ne? TCP/IP benutzt du auch, wenn du eine WhatsApp-Nachricht schreibst. Und stell dir vor, du benutzt dann Krypto, wenn du über WhatsApp im Markt deinen Apfel kaufst. So. Das ist quasi genau das, was wir gesagt haben. Du wirst nicht mehr merken, dass dahinter eine Kryptowährung läuft. Mhm. Und das ist ja die Killer-App oder wie auch immer. Das ist ja die App dann.
Sehr spannend, auf jeden Fall müssen wir da dranbleiben. Für dich persönlich, ich meine, ich weiß, du bist seit einem halben Jahr oder so ja eigentlich komplett Facebook-frei, kein WhatsApp, kein Facebook, kein Messenger mehr. Das heißt, irgendwann sehen wir dich in dieser Community wieder, oder?
Ich habe einen Instagram-Account angelegt, Libra Lover, und poste jetzt immer meine Love-Letter von Libra, die ich jeden Tag schreibe. Jeden Tag ein Love Letter. Kriegt ja, auch ganz viele Likes. Freue ich mich mal drüber.
Okay, ich follow dich danach. Ich suche gleich mal nach. Ja.
Sehr schön.
Sehr cool. Gut, Libra, abgehakt. Lassen wir mal dabei. Du hattest noch ein spannendes Projekt aufgeführt, Algorand. Vielleicht, das ist ja nicht in den Medien, in den, sag mal so, normalen Medien so ein Thema gewesen. Vielleicht führst du uns da mal rein.
Also Algorand ist tatsächlich aus technischer Sicht sehr, sehr spannend. Aber was am Markt passiert, ist auch fragwürdig. Grundsätzlich Proof-of-Stake-Protokoll, nennen sie Pure POS. Ganz klassisch, Honest Majority, man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um irgendwie die Transaktion zu bestätigen. Und es gibt halt keine Sanktionen, keine Slashes wie in anderen Delegated Proof of Stake Networks zum Beispiel. Der eine Gründer ist eben der Silvio Micali und das ist ein renommierter Cryptographer quasi, einer der Co-Inventoren von Zero Knowledge Proofs. Zero Knowledge Proofs sind in der Kryptographie quasi Beweise von Zuständen, ohne die dahinterliegenden Daten sehen zu müssen. Ne? Also ich könnte dir beweisen, dass ich 2 Bitcoin habe, ohne dass du mein Wallet siehst. Oder ich könnte beweisen, dass ich weiß, welche Farbe, keine Ahnung, der Ball hat, der in einem Tresor liegt, ohne dass ich dir die Farbe sage. Aber ich könnte dir beweisen, dass ich es weiß, dass es ein Zero Knowledge Proofs, also ein Beweis ohne die Knowledge dahinter quasi. Er, einer der Co-Inventoren davon, also er weiß, was er tut. Und in der Blockchain-Welt gibt es ja dieses Trilemma. Dieses Trilemma gibt es übrigens überall, auch beim Investment. Auch, also jeder zeichnet gerne dieses Dreieck, ne? Man kann nicht alles haben. Und in der Blockchain-Welt ist es halt Security, Scalability und Decentralization. Du kannst nicht alles haben. Bitcoin ist sehr, sehr secure, sehr, sehr dezentral oder relativ dezentral, nicht scalable. Ne? Dann hast du andere Netzwerke wie zum Beispiel Libra, die relativ secure sind, relativ skalierbar sind, aber überhaupt nicht dezentral sind. Und genau, dann gibt es auch irgendwie Beispiele, die wahrscheinlich sehr, sehr skalierbar sind, auch recht dezentral sind, aber vielleicht nicht so sicher sind. Und Algorand sagt eben, die haben dieses Problem gelöst und sind eben alles. Und da ist auch was dran, ohne jetzt tiefer in die Technologie reinzugehen. Also es ist wirklich aus einfach technologischer Sicht eine sehr, sehr ausgereifte Blockchain-Technologie, sage ich mal. Ob das jetzt heißt, dass sie die beste Blockchain werden, weiß ich nicht. Letztendlich haben sie eine Auktion gemacht, bei dem das Netzwerk fully diluted, also wenn alle Coins auf dem Markt wären, diese 10 Milliarden, auf fast 24 Milliarden bewertet wurde. Also aktueller Market Cap mit der zirkulierenden Supply vielleicht bei 4-5 Milliarden, aber letztendlich wird es 10 Milliarden Token geben und das fand ich halt krass, weil diese Auktionen sind wirklich grenzwertig Money Grab aus meiner Sicht. Also warum macht man das? Ne? Die haben, also 2,5 Dollar ungefähr war ein Algo quasi bei der Auktion. Und in der Seed-Runde haben sie es aber für 5 Cent verkauft. Ne? Also das ist ein 50x oder so. Also warum? Warum macht man das? Das verstehe ich nicht. Der Markt hat Algorand hart bestraft. Das sind aktuell bei $1,50, glaube ich. Und das Interessante ist jetzt, dass sie bei der Auktion, die über Coinlist lief, haben sie gesagt, sie zahlen bis zu 90%, also über $1, zahlen sie bis zu 90% der Verluste zurück in einem Jahr, wenn der Token unter Wert ist. Ne? Und wenn jetzt in einem Jahr der Token bei $1 tradet, dann kann man sagen, ich möchte gerne meine Algorand zurückschicken und ich hätte gern meine, ja, $2,40 wird man nicht kriegen, aber vielleicht $2,20 oder so und hätte gerne meine $2,20 zurück. Und der Marktwert ist aber irgendwie $1. Man kann natürlich jetzt nicht auf dem Markt Algos kaufen und die dann zurückschicken, sondern es müssen schon die von dem initialen Kauf sein. Das ist ja alles nachvollziehbar über Coinlist. Und wie gesagt, in einem Jahr ist der Algo-Preis vielleicht auch bei $10 und dann erübrigt sich dieser Claim. Aber ich fand es einfach interessant, dass sie es garantieren. Also stell dir vor, du kaufst was und die garantieren dir einfach, wir zahlen bis zu 90% zurück, wenn es ein Verlust ist. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Tricks, dass irgendwie 3 Tage vor Ablauf der Zeit einfach 1000 Bitcoin in den Markt geschmissen werden, um den Preis halt über diese 240 zu bringen oder wie auch immer. Aber letztendlich fand ich diese Bewertung viel zu hoch. Es wäre auf Market Cap, vom Market Cap sofort in den Top 5 oder Top 10, also je nachdem, ob man die Fully Diluted Market Cap nimmt oder die aktuelle. Aber selbst mit der aktuellen, also ich meine, ja, weiß ich nicht, 4 Milliarden oder so, macht für mich nicht unbedingt Sinn. Du musst dir vorstellen, Ethereum ist bei 20-30, Bitcoin bei 200 Milliarden ungefähr, ne? Und das sind so die beiden besten Projekte, die es am längsten gibt und die auch wirklich was dahinter haben. Und dann kommt so ein neues Projekt. Naja, also das ist einfach nur eine Beobachtung, sage ich mal. Ich bin gespannt, was passiert. Also nach wie vor ein interessantes Projekt. Und ich werde es weiterhin verfolgen. Und was ich auch immer interessant finde, ist eben dieses ganze Thema dezentrale Infrastruktur zu validieren. Da arbeite ich ja auch immer dran und Algorand ist auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat, um einen Validator dafür aufzusetzen, wo eben Leute ihre Coins delegieren können. Ne? Also man könnte halt einen Cosmos Validator aufsetzen, einen Algorand Validator aufsetzen, Tezos und so weiter und so fort. Daher auch aus der Sicht sehr, sehr spannend.
Okay, also aus technischer Sicht auf jeden Fall einen Blick und dann werden wir in den nächsten Jahren sehen, wie sich das weiterentwickelt. Du hattest noch ein Projekt genannt, Edgeware. Was ist das?
Also Edgeware habe ich bis vor 2 Tagen nicht verstanden. Aber ich glaube, jetzt habe ich es. Also es ist quasi eine Alternative zu Ethereum und ist quasi Ethereum mit On-Chain-Governance. Ne? Also du kannst, On-Chain-Governance heißt halt, du kannst Änderungen, Rolling durchführen, Self-Upgrading, Self-Amending, wie auch immer man es nennen will. Du kannst halt sagen, jetzt ist die Inflation nicht mehr 5 Ethereum pro Block, sondern jetzt ist sie 3 Ethereum pro Block. Okay, alle voten, der Vote geht durch, bumm, ab dem nächsten Block ist es einfach live. Die Nodes müssen nicht updaten, das heißt es. Und das ist ja eine Innovation, die zum Beispiel Polkadot in ihrem Netzwerk hat. Und Edgeware läuft eben auf Polkadot's Layer 1, also auf Polkadot's Security Layer und ist quasi eine der ersten Implementationen darauf. Das ermöglicht eben diese Self-Upgrading Blockchain und ermöglicht aber gleichzeitig in der Zukunft IBC, Inter-Blockchain Communication. Wenn andere Projekte ihre Parachains bauen, dann kann eben Edgeware mit diesen anderen Blockchains kommunizieren. Ich kann Edgeware zum Beispiel direkt mit Bitcoin austauschen, wenn es eine Bitcoin-Parachain gibt und Parity selber baut eben eine Bitcoin-Parachain zum Beispiel auch für Polkadot. Edgeware ist auf Substrate gebaut, läuft auf Wasm, was halt der viel bessere Execution-Layer ist als die EVM, als die Ethereum Virtual Machine. Wasm läuft im Browser zum Beispiel, es können andere Sprachen kompiliert werden wie Rust und Go, man muss nicht Solidity verwenden. Also ist auch da wieder, hat es aus technischer Sicht sehr, sehr viele Vorteile. Eine interessante Sache, die sie halt machen, ist dieser sogenannte Lock-Drop. Denn sie machen kein ICO, sie machen kein IEO, sie machen auch keinen anderen Sale. Sie machen einen Lock-Drop, das heißt, du kannst deine Ethereum locken in einem Smart Contract. Und je nachdem, wie viel und wie lange du sie lockst und wann du sie lockst, kriegst du dafür Edgeware. Ja? Je länger du sie lockst, desto höher ist der Bonus. Je früher du sie lockst, desto höher ist der Bonus. Und ja, das ist einfach so das Spiel, was sie erzeugt haben. Dann gibt es noch eine Art Signaling. Das heißt, du kannst signalisieren, dass du Edgeware supportest, ohne deine Ethereum dahin zu schicken. Und da wurde ich skeptisch, denn ich habe mich gefragt, warum machen sie das? Also, was ist dieses Signaling? Also, was haben sie davon? Ne? Das andere verstehe ich ja. Das andere ist halt, du hast Opportunitätskosten, da du deine Ethereum nicht lendest und dafür kriegst du eben die Edgeware-Token und je länger du diese Opportunitätskosten in Kauf nimmst, desto investierter bist du in Edgeware und kriegst halt mehr Token. Aber was ist dieses Signaling? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ist ja, du kannst ja einfach, wenn du 1000 Ethereum hast, dieses Signalen und kriegst halt Edgeware. Viel weniger natürlich als beim Locken, aber trotzdem kriegst du die.
Was heißt Signaling?
Ist einfach eine andere Art von Transaktion, wo du nicht deine Ethereum schicken musst, wo du aber trotzdem mit dem Smart Contract kommunizierst und in den Metadaten einfach signalisierst, ich zeige mit meinem 1000 Ethereum auf deinen Smart Contract, ohne meine 1000 Ethereum zu dir zu schicken und in diesen Smart Contract zu locken.
Aber was bedeutet das für dann die Ethereum, die ich halte?
Die bleiben bei dir, das bedeutet gar nichts. Die sind einfach gar sicher nichts. Bei dir im Cold Wallet quasi. Mhm. Aber du kriegst trotzdem gewisse Algebra-Token.
Mhm. So, und jetzt verrat mir, warum macht man das?
Warum macht man das? Ich hab mir das angeschaut und dann habe ich gesehen, so okay, Parity. Parity ist 3% involviert. Und dreimal darfst du raten, wer der größte Signaling-Account ist. Die 500.000 Ethereum von Parity, die gelockt sind, oft an die nicht mehr rankommen, durch diesen Incident damals mit dem Multisig.
Und was heißt das jetzt?
Na, es ist einfach eine Methode von Parity, an ihre Assets zu kommen in Form von Edgeware, ohne
die rausgeht.
Weil sie können signalen, ohne diese Funds eben zu schicken. Ne? Und Signaling können sie halt, aber an die Funds kommen sie nicht mehr. Das heißt, ich glaube, diese 500 Ethereum sind letztendlich lost. Es wird keinen Fork mehr geben. An diese werden sie nicht kommen. Weil Ethereum wird jetzt nicht hardforken wegen Parity's 500.000 Ethereum. Und wenn sie das tun, dann verlieren sie vielleicht Glaubwürdigkeit. Und das ist sehr, sehr viel Geld und das tut weh. Und ich glaube, Parity war jetzt kreativ und hat jetzt einfach gesagt, mit dieser Art können wir auf Polkadot eine coole Plattform bringen, nämlich Ethereum mit On-Chain-Governance und können quasi unsere 500.000 Ethereum, also ETH, signalen, kriegen dafür eben, ich sag mal ganz grob, anteilig 500.000 Edgeware. Das läuft dann ein bisschen anders natürlich. Und wenn Edgeware eben an Wert gewinnt, hat man vielleicht nicht mehr diese 60 Millionen, die man verloren hat, aber hat man vielleicht 20, 30 Millionen da irgendwie wieder rausgeholt. Also so ein Play ist es halt, ne? Und das ist halt interessant. Es ist einfach interessant. Also es ist nicht verboten, es ist nicht sketchy oder so. Es ist kreativ. Ich finde es kreativ, dass sie das machen. Und ich habe es wirklich nicht verstanden, warum sie Signaling erlauben oder was dahinter steckt, bis ich eben das gesehen habe. Und da hat es wirklich so Klick gemacht. Und ja, das wollte ich einfach nur mit der Welt mal mitteilen.
Willst du deine Quellen offenlegen oder ist es deine Interpretation?
Das ist meine Interpretation. Ich habe mit keinem von Parity gesprochen.
Alles klar. Okay, also es wäre eine Möglichkeit, das so zu beschreiben, warum es dieses Signaling gibt.
Ja, auf jeden Fall, Edgeware, trotzdem interessantes Projekt, aber ich wollte einfach auf diesen Parity-Incident eingehen, wie kreativ man da werden kann, um an diese 500.000 Ethereum zu kommen, die eben in diesem Multisig verschwunden sind. I killed it, Devo.
Sehr cool. Hey Ono, das war echt drei wirklich sehr spannende Projekte, da tut sich gerade einiges irgendwie. Und es tut sich auch einiges, auch in wenn man auf die Charts schaut. Wir haben ja wirklich ja jetzt den Frühling. Wie ist denn da deine Einschätzung gerade auf das Thema? Sind wir wieder wie in 2017? Ist das etwas jetzt, was eine nachhaltigere Entwicklung ist? Wie ist da so deine Sicht
drauf? Ja, also wir gehen jetzt ganz klar auf die 1 Million zu. Wer jetzt nicht sein ganzes Hab und Gut, nein, okay, no financial advice, let's take a step back. Also die Entwicklung, ich fange mal damit an, der Downtrend, der Bärmarkt war nicht gerechtfertigt, die 3000 waren zu niedrig aus meiner Sicht, die 6000 waren schon okay, aber die 3000 waren, da hast du gemerkt, da ist wieder irgendwas los, das ist zu low. Also 4.000, 5.000, 6.000 hätte man schon erwartet nach irgendwie einem 20.000 Run. Das heißt, ich glaube, so 6.000 hätte der Bottom sein müssen. Und was ich angenommen habe, ist, dass wir Ende dieses Jahres ungefähr auf wieder diese 10.000 kommen. Und mit Eintritt in das Jahr 2020 oder vielleicht eben bis spätestens Anfang 2021 wahrscheinlich der nächste Zyklus kommt, wo diese 10k-Base sich wahrscheinlich auf 20k erhöht hat, langsam seitwärts, und man von einer 20k-Base, also Dollar rede ich jetzt immer, wieder eine Verzehn- oder 20-fachung wahrscheinlich sehen wird nach dem Halving nächstes Jahr. Also sowas in der Art hätte ich gedacht, ganz grob. Ob Bitcoin jetzt bei 80.000 oder bei 300.000 landet, keine Ahnung, weiß keiner. Was jetzt passiert ist, wir haben wieder einen parabolischen Anstieg. Also wenn man sich so eine Kurve vorstellt, hat eine extrem steile Kurve nach oben seit eben Bitcoin 3000. Und es sieht aktuell so aus, als ob Bitcoin ist aktuell bei $12,000 oder hat die gerade, glaube ich, gerade wieder geknackt, $13,000. Und es geht halt Richtung $20,000-$30,000 jetzt, ne? Und viele haben halt Angst, dass sie den Zug verpassen, Richtung 100.000. Was ich einfach glaube, ist, dass das nicht passieren wird. Ich glaube, dass das nicht passieren wird, weil es zu früh ist. Es ist wirklich, wenn man sich die... Also das ist quasi Reasoning by Analogy, nicht irgendwie bei First Principles, aber es gibt keine First Principles für mich in diesem Markt. Aber wenn man sich einfach nur analog die Historie anguckt, dann müsste es theoretisch noch... Es kommt zum Halving, dann gibt es einen kleinen Lag, weil die Miner sich umstellen müssen. Und dann so nach 3, 4, 5, 6 Monaten nach dem Halving... Dann fängt der Run an. So ist es immer gewesen bisher. Ne? Und dass wir jetzt Richtung 100.000 gehen, glaube ich einfach nicht. Die Welt hat sich geändert. 2017 sind viele institutionell dazugekommen. Und was halt interessant ist, ist, die Sign-ups bei Coinbase und Binance haben sich nicht vermehrt. Das Volumen im Spot-Market, also für Retail-Investoren wie uns, hat sich nicht vermehrt oder nur leicht vermehrt. Mhm. Das heißt, es geht sehr, sehr viel hinter den Kulissen im OTC-Bereich. Und ich habe da auch einfach eine ganz simple Vermutung, die ich einfach mal ganz salopp äußere. Alle wissen ja, Binance wird den Margin-Markt bald releasen. Also der Margin-Markt heißt einfach, dass du mit einem Hebel traden kannst. Du hast einen Bitcoin, kannst aber mit 10 Bitcoin traden, wenn du einen 10er Hebel hast. Die große Gefahr hierbei ist, dass du deinen Bitcoin komplett verlieren kannst. Und deswegen würde ich das niemals jemandem empfehlen. Genau, wenn du aber richtig liegst, hast du halt mit 10 Bitcoin eben deinen Profit. Also wenn du 10% hast, hast du quasi mit dem einen Bitcoin 100% gemacht, so ungefähr. So, und ich vermute einfach, der Preis wird in die Höhe getrieben. Binance released sein Margin und ich glaube, dann wird halt ordentlich geschortet. Das ist meine Vermutung. Das war mit den Bitcoin Futures genauso. Als die Bitcoin Futures rauskamen, glaube ich auch eben, dass das teilweise der Grund war, warum die Preise in die Höhe getrieben worden sind. Im Nachhinein ist man noch schlauer. Und dann wurde halt ordentlich geschortet. Und ich glaube, das wird wieder passieren. Wobei, was heißt das? Also das heißt wahrscheinlich, dass Bitcoin jetzt vielleicht auf 20.000, 30.000 geht. Vielleicht sogar ein All-Time-High sieht, eben mit 30.000. Und dann geschortet wird und dann so... keine Ahnung, bei 13.000 bounced. Sowas könnte ich mir vorstellen. Alles hochspekulativ. Das Ding ist einfach, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt zu einem Major Run kommt. Das wäre, also zum einen wäre das nachvollziehbar, weil keiner kann sowas irgendwie vorhersagen. Warum sollte ich das jetzt vorhersagen können? aber zum anderen ist es halt einfach, es gibt auch, also ich meine, okay, Libra und ein paar interessante Entwicklungen hier und da, aber es fühlt sich einfach zu früh an. Und wie gesagt, wer akkumuliert, soll weiter akkumulieren, seine Bitcoin stacken, alles schön und gut. Man muss jetzt auch nicht versuchen zu optimieren oder so. Aber ja, das ist meine Vermutung. Ich glaube, die Binance Margin ist jetzt das, was den spekulativ den Preis hochtreibt. Interessanterweise ziehen die Alts nicht nach. Und das ist halt auch so ein Signal.
Das ist anders. Anders als 2017, oder?
Nee, es ist eigentlich nicht anders, weil die Alts sind danach angezogen. Also Bitcoin ist im Dezember auf 20.000, ist auch im Dezember auf 17.000 gecrashed und die Alts kamen in der ersten Januarwoche oder in der zweiten. Also das heißt, wir müssen jetzt erstmal den neuen Bitcoin All-Time High abwarten und dann einen Monat später können wir sagen, ob das wirklich komplett anders ist. Also viele sagen, es wird dieses Mal anders und Alts kommen nicht mehr. Ich glaube überhaupt nicht daran. Ich glaube, dass Alts auf jeden Fall kommen werden. Also zumindest die vernünftigen, die guten Alts, die eben einen Sinn haben. Also sowas wie Ethereum, sowas wie Atom. Auch sowas wie Ripple wird kommen, weil einfach eine große Community dahinter ist, auch wenn es kein dezentrales Netzwerk ist. Also die Major-Alts, ne? Ich glaube, die werden auf jeden Fall kommen. Ganz simpler Grund, weil die Wale, unsere Whales mit irgendwie tausenden Bitcoins, so halt ihre Bitcoins vermehren können. Weil wenn eben die alle in Bitcoin sind, der Bitcoin den Run macht, die Alts alle an Wert verlieren, unter anderem, weil die Wale diese Altcoins eben dumpen, können dann in einer gewissen Phase Altcoins wieder akkumulieren, diese hochpumpen, dann im Vergleich zu Bitcoin wieder Profite machen, rausgehen und haben dann wieder ihre Bitcoin verfünffacht oder so. Also von daher, ich glaube einfach, es ist jetzt nicht meritokratisch. Das ist einfach nur so, wie der spekulative Markt funktioniert, glaube ich, wird es noch mehrere Altzyklen geben. Also die Wale werden ja aus meiner Sicht jetzt nicht morgen sagen, ab jetzt machen wir das nicht mehr, weil wir sind jetzt nur noch Bitcoin-Maximalisten. So, warum sollte das der Fall sein? Die können damit immer noch ihre Bitcoin vermehren. Und von daher glaube ich auf jeden Fall, dass es ein Altcoin geben wird. Ich glaube allerdings, dass es mit den Major Alts sein wird und nicht mit irgendwelchen Shitcoins. Ne? Also wenn du jetzt irgendein Coin Market Cap Platz 1700 Coin hast mit irgendwie 3 BTC Volumen in den letzten 24 Stunden, das interessiert keine Sau so. Aber die Major Alts mit 500 bis 1000 BTC Volumen, ich glaube, da ist das interessant.
Okay, sehr cool. Ja, spannende Zeiten gerade, auch mal ganz andere Zeiten. Ich weiß noch, wir haben vor ein paar Monaten gesprochen, da sind wir durch das Tal der Tränen gegangen. Da hat sich wenig getan auf der Seite der Charts, viel in Richtung Entwicklung. Jetzt hat sich das gedreht. Wir bleiben da weiter dran.
Also, ja, genau. Und eigentlich hat sich nichts geändert, ne? Also der beste Ansatz ist immer noch, wer daran glaubt, soll einfach weiter investieren. Ich meine jetzt nicht Geld, sondern die Zeit und lernen und was bauen. Und wer investieren will, kann nach wie vor einfach seinen Dollar-Cost-Average machen und sein Rebalancing. Und das kann man ja alles weitermachen, ohne jetzt irgendwie spekulativ traden zu müssen. Das würde ich niemandem empfehlen. Es macht einfach keinen Sinn, sowohl steuerlich nicht, als auch von dem Stress nicht, als auch von dem Gewinn nicht, weil man ist, solange man kein Profi-Trader ist, wird man da wahrscheinlich keine großen Profite ziehen. Und es ist einfach so viel stressfreier, einfach jeden Monat seine Satoshis zu stacken. Dann hat man irgendwann einen Bitcoin, dann hat man irgendwann vielleicht zwei Bitcoin und dann ist man happy. Und mehr braucht man, glaube ich, nicht, wenn man daran glaubt. So. Und das ist, glaube ich, der gesündere Ansatz.
Ein schönes Schlusswort, Ono. In diesem Sinne, Leute, uns interessiert eure Meinung. Kommt in die Telegram-Gruppe, ihr findet den Link in den Shownotes. Gebt da mal eure Hochrechnung an. Was ist denn eure Meinung? Wir wünschen euch auf jeden Fall schöne Zeiten jetzt. Bald kommt wieder eine neue Folge, Ono. Wir können die eigentlich schon ankündigen, oder? Da geht es mal wieder inhaltlich in ein Thema rein.
Dann müssen wir wieder ein bisschen Druck machen, weil ich wieder nicht beim Research vorankomme. Smarter Move, ich sehe schon. Global Shaming, Accountability erzeugen durch hier so einen Low-Key-Move. Okay, wir machen eine Folge zu Lending. Und zwar hatte ich mich mit einem Bekannten getroffen und der hat mich mal gefragt, so, wie willst du investieren? Und ich habe so salopp geantwortet, so, interessiert mich alles nicht, die alte Welt, so, was soll ich mit Gold, was soll ich mit irgendwie Tageskonto 1, irgendwas Prozent, so interessiert mich alles nicht. Also ich habe so gesagt, warum? Hab ich gesagt, lende ich einfach auf Dharma Protocol meine DAI oder meine USDC und kriege 11% so per annum. Ich habe gesagt, was kann doch nicht sein, denn auch im Investment Dreieck kannst du nicht alles haben. Rendite, Sicherheit und Liquidität, das sind die drei Komponenten quasi. Und ich meinte, ja, Liquidität habe ich auch nicht, weil ich locke meine Funds durch das Verlenden vielleicht für 12 Monate. Rendite habe ich halt meine 10%. Und Security ist halt die Security von den Dharma Smart Contracts und von dem Ethereum-Netzwerk. Wenn Ethereum gehackt wird, sind meine Funds weg. Wenn die Dharma Smart Contracts unsicher sind, sind meine Funds weg. Wenn ich dem aber vertraue, dann ist es für mich halt relativ sicher so, ne? Und ich wollte dem einfach mal, also deswegen ist so dieser Gedanke entstanden, mal eine Folge zu machen zu Lending, wie das überhaupt funktioniert, was es für Risiken gibt, was es für Renditen geben kann und ob das eben Sinn macht, da seine Kryptos anzulegen oder seine Stablecoins. Also man kann sowohl Ethereum als auch DAI oder USDC verlenden und deswegen machen wir eine Folge zu Lending.
Sehr cool, die müssen wir bald machen. Ich glaube, da habe ich richtig Lust, das zu verstehen. Ono, vielen Dank dir.
Danke dir auch, Hung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und genau, jetzt mal wieder öfter vielleicht.
Alles klar. In dem Sinne, ciao.
Macht's gut, ciao.
Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Und wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.